Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Vers 29 aus Römer 11, was wir eben als Lesung gehört haben, das war einer der zentralen Sätze in dieser Lesung. Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Ich habe meine eigene Geschichte mit diesem Bibelvers, und zwar stand der im Losungsbuch als Losungswort an dem Tag 1995 im September, als wir als Familie nach Hamburg gezogen sind, von Zwickau weg, damit ich mein Studium beginnen kann. Das ist sozusagen das Startwort für meinen Dienst als Pastor. Und das hat mir schon oft geholfen, dieses Wort, hat mich ermutigt oder auch getröstet. Es gibt ja auch manchmal so Stunden, wo man es hinschmeißen möchte. Und dann ist so ein Wort als Startwort ein richtig gutes Wort. Dafür bin ich sehr dankbar. Aber ich weiß natürlich auch, Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Das gilt zunächst dem Volk Israel und seiner Berufung als auserwähltes Volk Gottes. Aber nicht erst dem Volk, als es groß genug war und eine gewisse Bedeutung hätte haben können, sondern ganz unabhängig von Rang und Namen und schon bei den Gründervätern, bei Abraham, Isaak und Jakob. Da gilt dieses Wort. Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Gott überlegt sich, was er tut, und er steht zu dem, was er sagt. Und ich lade euch ein, heute Morgen mit mir die Berufungsgeschichte eines dieser Patriarchen anzuschauen und über die Berufung gerade dieses Menschen uns miteinander zu wundern. Vielleicht entdecken wir ja Parallelen zu uns und wundern oder besser staunen über Gottes Auswahl und seine Auswahlkriterien. Der Mensch, von dem ich erzählen möchte, heißt Jakob. Im Kinderteil war auch schon gefragt. Dann ist sozusagen dann der Namensgeber des Volkes Israel. Aber da heißt er noch Jakob in seiner Berufungsgeschichte. Und wir finden seine Geschichte im ersten Mosebuch, und ich steige in seine Lebensgeschichte mitten ins Kapitel 28 ein. Aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Jakob zog aus. Das klingt nach Umzug. Wie wenn jemand sich selbstständig macht und mit Hab und Gut an einen neuen Ort zog. Jakob zog aus. Oder es klingt, wie wenn einer in den Krieg zieht, damals zumindest, mit seiner Streitmacht. Jakob zog aus. Aber es war bedeutend armseliger. Was Jakob auf dem Leib trägt und vielleicht noch ein bisschen Proviant schnell von der Mutter noch zugesteckt, das ist alles. Mehr hat er nicht. Und dann nichts wie weg. Als er der Dunkelheit wegen nicht mehr weiter kann, lehnt er seinen Kopf an einen Stein, um zu schlafen. Nach Ruhekissen und Behaglichkeit klingt das nicht. Eher nach zwangsläufiger Unterbrechung, und das ist es auch, Unterbrechung einer Flucht. Rivalität mit seinem Zwillingsbruder, seit beide sich kennen. Und die Suche nach Anerkennung, nach Erfolg, nach Zukunftssicherung hat ihn zum Betrüger werden lassen. Um die Karriereleiter nach oben zu kommen und seinen Bruder zu überholen, hat er dessen Schwächen ausgenutzt, hat getrickst, gelogen und es scheinbar geschafft. Bis das geschieht, was passieren musste, der Betrug fliegt auf. Lügen haben kurze Beine. Und nun muss Jakob die Beine in die Hand nehmen. Sein Bruder Esau war mächtig zur Sau geworden und hat Rache geschworen. Und nun ist das nackte Leben nicht mehr sicher. Wie gewonnen, so zerronnen. Jakob hat den Bogen überspannt und nun zerbricht er an der kurzfristigen Erfolgsgeschichte. Verurteilt zum flüchtigen Leben. Unbewältigter Vergangenheit kann man nicht entfliehen. Sie holt uns immer wieder ein. Jakob kann seine Geschichte nicht abhängen. Sie klebt an ihm. Auch seiner Zugehörigkeit kann er nicht entfliehen. Seine Familie, in die er hineingeboren wurde, die kann er nicht hinter sich lassen, egal wie weit er läuft. Dem Beziehungsnetz, das sich nun bedränglich eng um ihn schließt, dem kann er nicht entkommen. Durch Flucht jedenfalls nicht. Nun liegt er da, allein und doch nicht verlassen. Bedroht und doch geborgen, geflohen und doch zur Ruhe gebracht. Unser Bibeltext geht weiter. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Eine Leiter. Eine Leiter, die Himmel und Erde verbindet. Eine Leiter, die den Aufstieg in greifbare Nähe rückt, die aussichtsreiche Perspektiven verspricht. Eine Karriereleiter. Direkt vor Jakob. Was für eine Chance. Hier finde ich zwei Hinweise, dass Berufung bei Gott nicht auf Verdienst beruht, sondern auf Liebe. Wir sind in erster Linie nicht zu einer Aufgabe berufen von Gott, sondern dazu, geliebt zu werden. Von Gott geliebt zu werden. Das ist unsere Berufung. Und deswegen muss ich und will ich auf Gottes Liebe zu sprechen kommen und damit zugleich Grundsätzliches über Liebe sagen. Und meine erste Entdeckung in diesem Text über Gottes Liebe: sie hält Enttäuschung aus. Gottes Liebe hält Enttäuschung aus. Jakob war wirklich ein gewiefter Betrüger, einer, der zu Recht fliehen muss. Soll man mit so einem Mitleid haben? Gott hat es. Seine Liebe zerbricht nicht an der Lieblosigkeit seiner Menschen. Vielmehr bricht sein Herz angesichts der Not, die aus Lieblosigkeit wächst, aus Egoismus, aus schrankenloser Ellbogenmentalität. Sein Herz schlägt für Opfer und Täter. Und den zweiten Hinweis, den ich hier entdecke, den zweiten Hinweis auf Gottes Liebe, den nenne ich: Gottes Liebe kommt auf den Punkt. Gottes Liebe kommt auf den Punkt. Gott kriecht sozusagen in diesen Traum, den Jakob da in dieser Nacht träumt, der ihn beschäftigt. Und Gott berührt ihn genau an seinem wunden Punkt. Gott holt Jakob ab bei seinem Bestreben, die Karriereleiter hochzukommen, bei seinem Bemühen, es seiner Familie zu beweisen, dass er nicht der Kleine ist, das Muttersöhnchen, der es eh zu nichts bringt. Bis vor kurzem war Jakob überzeugt davon, dass er Mittel und Wege hat, seine Ziele zu erreichen, seine ganz eigenen Wege. Und während nun dieser Traum gerade platzt, begegnet Gott ihm in einem heilsamen Traum, den Traum von der Himmelsleiter. Bei genauem Hinsehen entpuppt sich diese Leiter als menschenleer. Auch Jakob sieht sich selbst nicht auf dieser Leiter. Hätte er vielleicht gern, aber er liegt am Boden. Und daran ändert auch der schönste Traum vom Aufstieg nichts. Auf der Leiter ausschließlich Engel. Und die Leiter? Ist sie von unten nach oben gebaut oder von oben auf die Erde gestellt? Der Text lässt es offen. Aber ich halte diese Frage für alles andere als erheblich. Diese Perspektive ist doch entscheidend. Steht die eine Richtung für aufstrebend, spricht die andere für beschenkt. Es beschreibt jeweils eine komplett andere Sicht auf das Leben. Muss ich mir alles erarbeiten? Man kriegt halt im Leben nichts geschenkt. Oder entdecke ich, wie viel im Leben geschenkt ist? Zwingt mich die eine Perspektive zum Kämpfen um den Platz an der Sonne, so ermöglicht die andere Sicht Gelassenheit, weil ich spüre, dass die Sonne mich bescheint, einfach so, unverdient, ohne mein Zutun. Die wesentlichen Dinge meines Lebens habe ich mir nicht erarbeitet, das Leben als solches schon mal gar nicht. Das ist mir geschenkt worden. Weder den Zeitpunkt noch den Ort meiner Geburt habe ich gewählt. Meine Eltern habe ich mir auch nicht ausgesucht. Wie ich aufgewachsen bin, darauf hatte ich kaum Einfluss. Alles geschenkt, wie die Luft zum Atmen und die Gaben der Schöpfung, von denen ich lebe. Wie ich dieses Geschenk bewerte, ob ich dankbar dafür bin oder unzufrieden, ob ich das genieße oder daran leide, das ist eine ganz andere Frage. Und die hat damit zu tun, ob ich die Leiter von unten nach oben gebaut sehe oder von oben nach unten auf die Erde gestellt. Auch was meine Sicht auf mein Leben geprägt hat und prägt, das ist eine ganz andere Frage. Ob ich das Gefühl habe, alles erkämpfen zu müssen oder dankbar empfangen darf, was das Leben für mich bereithält, das hat mit meiner Lebensgeschichte zu tun. Mit dem Beziehungsgeflecht, in das ich verwoben war und bin. Ob ich Rivale wurde oder Partner. Ob ich erwünscht bin oder Störfaktor. Geliebt oder geduldet. Ob meine Leistung zählt oder einfach nur meine Gegenwart. Ob ich sein darf oder beweisen muss. Ob ich eine Rolle zu spielen habe oder ich sein darf. Ob nur Aufstieg und Erfolg zählen oder ob ich auch dann Wertschätzung erfahre, wenn ich am Boden liege, wie Jakob. Und genau an diesen wunden Punkt führt Gott den Jakob heran, in diesem Traum. Hier wird anschaulich, wie individuell Gott uns Menschen liebt, wie feinfühlig Gott uns begegnet und auf uns eingeht. Gottes Liebe ist kein oberflächliches Gefühl. Vielmehr ist sie das leidenschaftliche Engagement Gottes, damit unser Leben gelingt. Seine Liebe ist Gottes Leidenschaft und unsere Berufung. Der Traum geht weiter. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach, ja, das entspricht unserer Vorstellung. Während wir uns hier unten abquälen, sitzt Gott oben oder steht ganz oben auf der Karriereleiter und schaut auf uns herab, hat den Überblick und schüttelt wahrscheinlich oft genug den Kopf, wenn er uns so beobachtet. Aber es hat wenig mit ihm zu tun, unser Schicksal hier unten. So haben viele Bibelübersetzer das auch wiedergegeben. Oben auf der Leiter stand Gott. Genauso richtig ist jedoch folgende Übersetzung, und die ist nicht nur auch richtig, sondern eigentlich viel naheliegender. Der Herr selbst stand ganz dicht bei Jakob. Das ist genauso richtig übersetzt. Der Herr stand ganz nah, ganz dicht bei Jakob. Denn als Jakob aufwacht, da stellt er ja fest, wahrhaftig, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Hier leuchtet das nächste Kennzeichen der Liebe Gottes auf. Gottes Liebe kommt uns nahe. Gottes Liebe macht nicht Halt vor dem eigenen Abstieg. Nirgends wird der Abstieg Gottes von der Himmelsleiter anschaulicher als in seinem Sohn Jesus. der steigt die Karriereleiter ganz nach unten. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod. Bis zum Tod am Kreuz. Weil Gott auch dem Geringsten auf Augenhöhe begegnen will, weil genau darin unsere Berufung liegt, findet seine Liebe diesen Weg zu uns Menschen. Weil Jesus in das letzte Dunkel dieser Welt hinabgestiegen ist, gibt es für uns keinen Ort, wo Gott nicht ist. Der Herr selbst stand ganz dicht bei Jakob und sagte zu ihm: Ich bin der Herr, der Gott deiner Vorfahren Abraham und Isaak. Das Land, auf dem du liegst, das will ich dir und deinen Nachkommen geben. Ich werde dir beistehen. Ich beschütze dich, wo du auch hingehst. Und ich bringe dich wieder in dieses Land zurück. Ich lasse dich nicht im Stich und tue alles, was ich dir versprochen habe. Dieser Gott ist kein Produkt unserer Vorstellungskraft. Unserer Erwartung nach hätte Gott, wenn es ihn schon gibt, und wenn er ganz dicht bei Jakob ist, dann hätte er ihm ordentlich den Kopf gewaschen. Wie kann sich Gott auf die Seite eines Betrügers stellen? So ganz ohne Zurechtweisung, ohne Bestrafung, ohne irgendeine Androhung, gar nichts davon. Stattdessen erstaunliche Zusagen. Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen, sagt der Volksmund. Wie kann ein Mensch so seelenruhig schlafen, dessen Ruhekissen doch ein Stein des Anstoßes ist? Warum schenkt Gott diesem Betrüger Jakobs eine so vielversprechende Nachtruhe? Warum? Weil Gott gerecht ist. Weil Gott Jakob gerecht wird. Indem er diesem flüchtigen Menschen das zukommen, was der braucht, nicht was er verdient. Das ist Gerechtigkeit Gottes. Unsere Vorstellungen von Berufung kämen spätestens hier an ihre Grenze. Und dieser Gedanke führt mich zu meinem nächsten Kennzeichen der Liebe Gottes. Gottes Liebe wird uns gerecht. Gott schenkt Jakob, was seinem Frieden mit Gott und der Welt dient. Während Jakob sich die Karriereleiter erbittert hochkämpft, versucht Gott und der Welt zu beweisen, dass er es schafft, steigt Gott die Leiter herunter und sagt ihm: Mir musst du nichts beweisen. Zu mir musst du dich nicht hocharbeiten. Du musst nichts erkämpfen. Ich habe dich ganz unabhängig davon berufen. Ich komme zu dir. Ich habe dir dein Leben geschenkt, nicht damit du dich abrackerst, sondern weil ich dir nahe sein will, weil ich dich begleiten will. Ich will, dass dein Leben gelingt, dass du es nicht auf Kosten anderer lebst, aber auch nicht von anderen gelebt wirst. Ich will, dass du zur Ruhe kommst, statt dem Leben hinterherzulaufen. Dass du entdeckst, was ich für dich bereithalte. Ich wünsche dir, dass du deine Flucht beendest und das Land in Besitz nimmst, das ich dir zugedacht habe. Vielleicht sind die Engel auf der Leiter auf und ab gestiegen, damit Jakob folgende Botschaft begreift. Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einem Stein stoßest. In Gottes Nähe gibt es kein böses Erwachen. Am Morgen spürt Jakob, dass dieser Traum Wirklichkeit war, eine wirkliche Gotteserfahrung, Wahrhaftig, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Hier ist wirklich das Haus Gottes, das Tor des Himmels. Eine Frucht der Liebe Gottes entdecke ich schließlich in unserem Text. Gottes Liebe lässt Vertrauen wachsen. Den Stein, eben noch Kopfkissen, funktioniert Jakob tatsächlich um zum Stein des Anstoßes. Als Denkmal richtet er ihn auf und er verspricht diesem Gott die Treue. Wenn der Herr mir beisteht, sagte er, wenn er mich bewahrt auf der Reise, die ich jetzt antrete, wenn er mir Nahrung und Kleidung gibt und wenn ich wohlbehalten wieder nach Hause zurückkomme, wenn das alles so ist, Gott, dann soll er allein mein Gott sein. Was Jakob hier sagt und tut, das ist wegweisend. Hier nimmt er Gottes vorbehaltlose Berufung an. Gottes Zusage ermutigt ihn, ganz auf diesen Gott zu setzen, seiner Liebe ganz und gar zu vertrauen. Das Erleben der Liebe Gottes war so eindrücklich und so stark, dass Jakob nicht länger auf seine eigene Strategie setzt. Er setzt nun auf die tragfähige Liebe Gottes und das macht er fest. Besiegelt es mit einem Denkmal. Und auch wir brauchen Rituale, brauchen etwas Gegenständliches, das uns erinnert. Erinnert, wie wir Gottes Liebe in unserem Leben erlebt haben oder gerade erleben. Und das uns erinnert, wie wir diese Erfahrung in unser Leben integriert haben. Wir brauchen Rituale, um etwas festzumachen. Denken wir nur an die Hochzeit gestern, das war auch so ein Ritual, um etwas festzumachen. Das macht man nicht so um Dauerlauf nebenher, mal schnell heiraten. Nein, da wird ein Fest gefeiert, wird ein Denkmal gebaut, ein Ritual geschaffen, das uns daran erinnert. Ja, wir haben das festgemacht. Hat zur Folge, dass heute viele nicht da sind. Ist in Ordnung. Wenn Gottes Zusage gilt, wenn er in meine Lebensgeschichte hineinkommt, wenn er sich zu mir stellt, dann muss ich nicht länger fliehen. Dann brauche ich auch die Augen nicht zumachen vor der Wirklichkeit. Und dann ist es dran, auch ein Denkmal zu bauen und den neuen Weg zu beschreiten. Dann ist es dran, dass ich meine Berufung annehme. Und wenn du heute entdeckt hast, dass Gott ganz dicht bei dir ist, dass er sich zu dir stellt, dann lass dich einladen, einen Gedenkstein aufzurichten. Sprich wie Jakob so ein Gebet, wo du Gott sagst, wenn du wirklich bei mir bist, wenn du dich zu mir stellst, egal was bisher gelaufen ist, dann sollst du allein mein Gott sein. Sprich so ein Gebet, richte diesen Gedenkstein auf, dieses Gebet, dass Gott das Vertrauen ausspricht. Oder suche im Anschluss das Gespräch. Bin gern bereit, mit dir gemeinsam so einen Gedenkstein aufzurichten. Oder such dir einen anderen Menschen hier in der Gemeinde, der dir zuhört, mit dir betet und deine Berufung festmachen hilft. Gib der Liebe Gottes Raum in deinem Leben. Nimm deine Berufung an. Und vertraue der Liebe Gottes mehr als deinem eigenen Lebenskampf. Amen.